immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Tietjen talkt an diesem Sonntag im Frühling. Wenn Sie sich jetzt fragen, was hält eigentlich dieser Tag und was hält diese Tietjen talkt Ausgabe an Interessantem für mich bereit, dann sind Sie erstens ein Mensch mit positiven Lernerfahrungen und zweitens hier ganz genau richtig. Mein Gast sagt nämlich, wer lernt, der lebt. Er ist Deutschlands bekanntester Neurobiologe und Hirnforscher. Guten Morgen, Professor Dr. Gerald Hüther.
Guten Morgen, Frau Tietjen.
Herr Hüther, der Tag ist ja noch jung, aber gibt es irgendwas, was Sie heute schon dazugelernt haben?
Nein, es war sehr angenehm, von einem Pförtner begrüßt zu werden, der so aussah, als ob er diesen Job gerne macht, weil ich sehr oft das Experiment mache. Man kann nämlich den Geist einer Firma, eines Unternehmens erkennen an der Pforte.
Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber das ist wirklich wahr. Also spricht für uns als Unternehmen. Wer mehr lernt, der hat ja mehr Freude am Leben, das sagt Gerald Hüther. Und zwar nicht erst in seinem neuesten Buch. Und das heißt nicht, dass wir uns oder etwa unsere Kinder auch bei schönstem Wetter bei Wikipedia verbuddeln sollen. Aber was heißt das denn dann? Was können wir tun für uns selbst, für unsere Kinder? Was kann Schule, was können unsere Chefs alles besser machen? Ein Riesenthema, wir steigen gleich ein. Mein Gast Gerald Hüther erforscht das Hirn und seine Lernfähigkeit. Herr Hüther, wir haben ja alle gelernt, dass Vollkornbrot gesünder ist als Weißbrötchen. Warum stellen wir uns trotzdem sonntags alle beim Bäcker in die Schlange, um Weißbrötchen zu kaufen? Was läuft da falsch im Hirn?
Weil das Verhalten von uns Menschen nicht durch unser Wissen gelenkt wird. Das bilden wir uns immer ein und denken wir auch. Und in Wirklichkeit wird das Verhalten durch so etwas bestimmt, das nennen die Neurobiologen so eine innere Einstellung. Und diese innere Einstellung, die jeder Mensch von uns hat, die erwirbt er im Laufe seines Lebens. Und da wir mit den süßen Brötchen und diesen eigentlich nicht so gesunden Dingen im Laufe unseres Lebens ja immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass die gut schmecken, haben wir so eine Haltung. Und die Haltung heißt, eigentlich esse ich lieber sowas. Und dann kommen die Gesundheitsratgeber und sagen uns, dass das ungesund ist. Das wissen wir dann auch. Aber unser Gefühl hängt ja an dieser Haltung dran. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Kind immer wieder mit diesen wunderbaren süßen Brötchen und den ganzen Süßigkeiten immer wieder für irgendwas belohnt wird und dann hat einen die Mama besonders lieb und dann gibt es dann auch immer diese besonderen Anlässe, wo es dann diese besonderen Speisen gibt, dann entsteht eben eine ähnliche Erfahrung und die wird dann auch zu einer Haltung und die heißt, eigentlich ist das was Schönes. Und das, was ich dann weiß, dass das ungesund ist, das ist zwar auf der Wissensebene okay und manchmal schafft man es ja auch, dass man es anders macht, aber vom Gefühl her ist man eigentlich noch auf der anderen Seite. Ich sage immer, das ist wie mit Schnipsgummis miteinander verbunden und wenn man es kognitiv versucht, dann schnipst das Gefühl hinterher und holt einen wieder zurück und dann kauft man doch diese süßen Brötchen.
Okay, aber wenn ich es jetzt bei meinen Kindern richtig machen möchte, also wenn ich möchte, dass sich das deckt, das beides, ja, also dass das harmonisch miteinander umgeht, müsste ich sie dann von Anfang an mit gesunden Dingen belohnen und also angenehme Empfindungen verbinden mit gesundem Essen, mit Müsli, mit Obst?
Belohnen wäre ja furchtbar, aber wenn die Kinder zum Beispiel sehen würden, dass ihnen das schmeckt, das Müsli mit dem Obst, dann würden die das auch mögen. Sie brauchen sich da nicht so viel Mühe zu geben. Es würde schon reichen, wenn die Kinder spüren, dass ihre Eltern es gerne haben. Zum Beispiel sich gesund zu ernähren und dass die das auch mögen und dass die dann nicht sagen, wir müssen das jetzt machen, sondern wir wollen das so machen. Und so verhält es sich mit der Ernährung, so verhält es sich mit dem in den Wald gehen und draußen in der Natur sein. Wenn die Eltern das nicht mögen, dann mögen die Kinder das auch nicht. Also die leichteste Form, seine Kinder zu erziehen, ist, indem man es ihnen vorlebt. Das hat ja der alte Einstein auch schon gesagt. Man kann Kinder nur erziehen, indem man selbst ein Vorbild ist. Und wenn es nicht anders geht, dann ein schlechtes.
Tietjen talkt.
Jetzt mal ein bisschen Erdkunde für Thüringen-Fans. Der Turm der St. Bonifatius-Kirche in der Kleinstgemeinde Emleben, der ist fast 600 Jahre alt. Mein Gast Gerald Hüther ist Neurobiologe, er ist natürlich deutlich jünger, aber er ist im Schatten dieses Turms geboren. Herr Hüther, Sie waren ja vor kurzem mit dem Kanu unterwegs in Ihrer alten Heimat. Was für Gefühle haben Sie da so umspült?
Ich liebe das. Ich liebe die Natur, ich mag die Menschen. Und ich weiß trotzdem, dass die anders sind als die auf der hessischen Seite oder auf der niedersächsischen Seite. Man sieht es ein bisschen daran, dass die sich zum Beispiel um die Gastronomie gar nicht so richtig kümmern. Das sind offenbar nicht so gesellige Menschen. Und auch sonst, wenn die dann in so eine Gaststätte gehen, setzen die sich dann auch häufig getrennt hin. Die Hessen sind immer mit roten Strümpfen unterwegs und wandern irgendwo. Also das ist schon sehr spannend, so unterschiedliche Kulturen zu erleben. Und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass ich gewissermaßen einmal in dieser Thüringer oder nennen wir es mal sozialistischen Gegend groß geworden bin. So war das ja damals. Und dass ich dann noch mein zweites Mal sozialisiert worden bin im Westen. Und das hat zur Folge, dass ich gelernt habe, mich sehr gut in die anderen hineinfühlen zu können. Das heißt, ich verstehe die irgendwie.
Wenn man mal so zurückblickt auf Ihre Kindheit, Sie haben irgendwann mal gesagt, zum Glück hatten meine Eltern wenig Zeit für mich. Da ist mein erster Impuls natürlich der arme Junge.
Naja, es gibt ja auch sehr viele Kinder, die eigentlich auch mal ein bisschen froh sind, wenn sie Freiraum haben. Und nun ist das hier bei uns in den Städten auch nicht mehr so einfach, den Kindern freien Lauf zu lassen. Nun bin ich aber auf dem Dorf groß geworden, in einer Wassermühle. Wir waren da eine ganze Gruppe von Cousins und Cousinen und Freunden und ein bisschen wie Bullerbü. Und dann haben wir uns sozusagen das Leben selbst erobert. Ich weiß, das Schönste, was wir gemacht haben, wir haben gemeinsam einen Zoo gebaut. Also in irgendeinem alten Stall haben wir da Libellenlarven und Kaulquappen und was es da so gab, ausgestellt. Und dann durften die anderen Kinder aus dem Dorf kommen und unseren Zoo sich anschauen. Da hat uns kein Erwachsener gesagt, wie wir das machen müssen. Das konnten wir einfach nur deshalb, weil die beschäftigt waren mit ihren Dingen und wir haben uns was ausgedacht. Und das hat uns sehr viel Freude gemacht und ich glaube, dass man dabei auch unendlich viel lernt, weil man versucht ja sehr vieles und stellt dann fest, wie es nicht geht. Und ein bisschen ist das bis heute in meine Tätigkeit übergeflossen, weil ich jetzt allmählich anfange zu verstehen, dass dieses freie, unbekümmerte Spielen, was wir bei den Kindern noch beobachten können, eigentlich die wichtigsten Lernerfahrungen ermöglicht, die Kinder machen können. Und zwar deshalb, weil Kinder sich nicht durch das Spielen einüben in bestimmte Tätigkeiten, wie wir das manchmal denken, sondern die Kinder probieren aus, was geht. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das sind wieder ganz wichtige Lernerfahrungen, die man natürlich nirgendwo unterrichten kann.
Professor Gerald Hüther ist mein Gast. Er hat an der Uni Leipzig Bio studiert, hat in Jena gearbeitet und ist dann mit einem irren Trick nach Westdeutschland geflohen. Wie haben Sie das gemacht?
Na, irrer Trick war es nicht. Ich habe sehr lange nachgedacht und ich glaube, dass jedes System, was so sich so einschottet, irgendwo Löcher hat, durch die man durchkommt. Und in meinem Fall war es so, dass ich gelernt habe, wie man Stempel fälscht und ich habe mir selbst ein Visum erteilt nach Jugoslawien. Nicht gleich in die Bundesrepublik, aber nach Jugoslawien. Und dann habe ich mir auch noch selbst eine Fahrkarte gefälscht, weil man auch die Fahrkarte nach Jugoslawien, nach Belgrad nicht kaufen konnte. Und dann bin ich mit einer gefälschten Fahrkarte und mit einem gefälschten Visum über die Tschechoslowakei und Ungarn nach Jugoslawien eingereist. Und hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich das so gut konnte, dass die Stempel, die ich danach gemacht hatte, dann auch wirklich genauso aussehen. Es wurde ja auch immer gültiger, weil ich dann immer mehr gültige Ausreisestempel unterwegs von den tschechischen Behörden und von den ungarischen Behörden drauf gehabt habe auf dem Visum. Aber die haben aus der DDR, dieser Geheimdienst, die haben eigentlich nie rausgekriegt, wie ich eigentlich da rausgekommen bin. 2 Jahre später oder so hat ein Cousin von mir in einer Gaststätte in dem Dorf, wo ich herkam, in diesem M-Leben, irgendwie erzählt, wie ich da rausgekommen bin. Und da war einer dabei unter den Freunden, der hat das der Stasi gemeldet. Und dann war in meinen Stasi-Unterlagen ein Bericht von einem Herrn sowieso aus M-Leben zu finden, der sich dort gemeldet hatte und sagte, er wüsste jetzt, wie der Hüther rausgekommen sei und das würde er gerne in den Behörden mitteilen und sie möchten doch ihn einfach mal kontaktieren und wenn sie sonst noch Informationen bräuchten, würde er sich gern zur Verfügung stellen. Und das war das eigentlich Beschämende. Da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo man in die Abgründe des Menschlichen hineinschaut.
Glauben Sie denn, dass sowas in der Natur des Menschen liegt oder dass auch da man rechtzeitig die Weichen stellen kann, dass so ein Verhalten gar nicht erst auftritt?
Na, das liegt dafür. Damit wird ja keiner geboren. Also das können sich sicherlich auch die Hörer alle vorstellen, das sind Menschen, die sind groß geworden unter Bedingungen, wo sie immer das Gefühl hatten, sie sind zu kurz gekommen. Also sie haben nicht das gekriegt, was sie eigentlich gebraucht hätten und dann müssen die sich immer hervortun und dann müssen die auch versuchen, in Positionen zu kommen, wo sie Einfluss und Macht haben und Und sei es dadurch, dass sie andere verraten.
Jetzt sind wir von Ihrer eigenen Geschichte wieder ruckzuck abgekommen. Was mich noch interessiert, wie schwer ist Ihnen das eigentlich damals gefallen, Ihre Frau und Ihren Sohn erstmal zurückzulassen? Das ging ja nicht, Sie konnten ja nicht alle zusammen fliehen.
Es war furchtbar. Also das ist auch etwas, wo ich bis heute nicht so richtig weiß, wie ich das fertiggebracht habe. Ich kann es nur damit erklären, dass ich damals das Gefühl hatte, dass ich das nicht aushalte, dass ich also über kurz oder lang da drüben im Gefängnis lande, weil ich mich mit den Bedingungen, die ich da vorgefunden habe, nicht abfinden konnte. Und dann war es auch gut, dass es die Bundesrepublik gab, weil ich wusste natürlich, dass wenn einer erstmal abgehauen ist, es über kurz oder lang die Möglichkeit der Familienzusammenführung gibt.
Warum ist eigentlich Janina besser in der Schule als Paul? Weil sie ein Mädchen ist, weil sie fleißiger ist, weil sie intelligenter ist oder weil ihre Eltern sich mehr um sie kümmern? Professor Dr. Gerald Hüther ist Deutschlands bekanntester Hirnforscher und er guckt sich das Lernverhalten und das Vermögen von Lebewesen aller Art schon sehr lange, sehr genau an. Herr Hüther, was ist denn bei dem Paul falsch und bei der Janina richtig gelaufen?
Wahrscheinlich müsste mir die Janina nochmal anschauen, ein bisschen mit ihr reden, an dem okay. Paul auch. Aber okay. Wenn wir das jetzt so abstrakt nehmen, dann würde ich das auf einen Punkt bringen. Für Janina ist das Lernen und das, was sie in der Schule tut, aus irgendeinem Grund bedeutsam. Es ist ihr wichtig. Und für Paul ist es einfach nicht wichtig. Der ist in einer Phase oder der ist als Junge auf eine Art und Weise unterwegs, wo der auch irgendwie danach strebt, dass er etwas im Leben findet, was ihm wichtig ist und wo er seine Talente und Begabungen entfalten kann. Und dieser Ort, um das zu tun, ist für ihn offenbar nicht die Schule. Und deshalb interessiert ihn auch die Schule nicht. Der ist nicht blöder, der ist nicht weniger intelligent, der ist nur, der hat etwas anderes, was ihn interessiert. Und wenn es nun gelänge, dass der Paul auch in der Schule plötzlich etwas fände, was ihm Freude bereitet und woran er Interesse hat, dann würde der Paul ganz schnell genauso gut wie die Janina werden. Das Ganze erzähle ich eigentlich nur deshalb, weil ich glaube, dass es schon mal wichtig ist, dass in der Schule ein Klima herrscht, wo die Schüler Gelegenheit bekommen, sich diese Sinnfrage zu stellen. Also diese Frage, warum lerne ich eigentlich etwas? Und wenn man da etwas findet, womit die sich identifizieren können, kann man sagen, ja, dafür, dann sind die auch bereit, Härten auf sich zu nehmen. Und dann wollen die, dann gehen die auch durch schwierige Phasen durch, dann halten die auch mal ein bisschen Frust aus, weil sie ein höheres Ziel haben. Und das Problem, was wir hier in unseren Schulen gegenwärtig haben, ist eben, dass es im Grunde genommen dort um nicht viel mehr geht, als darum, dass man gute Durchschnittszensuren kriegt. Und das ist kein Ziel. Und das ist vor allen Dingen, um jetzt wieder auf den Jungen zurückzukommen, das ist offenbar vor allem für Jungs kein Ziel. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Aber doch nicht, indem sie gute Durchschnittszensuren in der Schule bekommen. Und dann finden die dort nicht genügend Raum, um das, was ihnen so am Herzen liegt, auch umzusetzen. Und dann kommen sie in Konflikt mit diesem schulischen System und dann steigen sie eben allzu leicht aus. Und das ist so bedauerlich, weil viele von den Jungs dann auch regelrecht benachteiligt werden. Die kommen dann nämlich nicht durch die Kriterien, die Selektionskriterien für die Universitäten durch. Also wir haben in Göttingen, ich glaube, 80% Mädchen, die da Medizin studieren und nur 20% Jungs. Und das kann ja auch nicht sein.
Was können denn Schulen tun, wenn uns jetzt ein Lehrer oder ein Schulleiter, irgendjemand zuhört und sagt, ich würde das auch gerne machen, ich würde da gerne nochmal neu ansetzen, versuchen, es besser zu machen an meiner Schule. An wen können die sich wenden?
Zunächst müssen sie in ihrer Schule noch ein paar andere suchen, die das auch wollen. Und ja, dann können die sich gemeinsam diese Homepage suchen, dieser Initiative. Die findet man unter schuleimaufbruch.de. Und dann würden wir schauen, wie wir diese Schule unterstützen können oder wie wir diese Schule mit anderen Schulen in ein Netzwerk einbinden können, wo mehrere Schulen sich da gleichzeitig auf den Weg machen.
Tietjen talkt.
Der Hirnforscher und Neurobiologe Gerald Hüther ist mein Gast. Der hat schon sehr viele kluge Sachen gesagt. Jetzt hätte ich natürlich einen klugen Alltagstipp von Ihnen gerne, Herr Hüther.
Natur. Das ist das, was uns allen ein bisschen verloren gegangen ist, diese Verbundenheit mit dieser Natur. Für Kinder gibt es kaum was Schöneres, als draußen in der lebendigen Natur sich als kleiner Entdecker auf den Weg zu machen. Und für Eltern ist es manchmal unglaublich überraschend zu beobachten, wie ihre Kinder dann nach einer schwierigen Anfangsphase, durch die man erstmal durch muss, anfangen im Wald oder auf der Wiese oder am Bach die Welt zu entdecken, diese natürliche Lebenswelt, die sich eben auch so sehr von den Welten unterscheidet, die sie heute alle aus ihren Computern kennen. Wenn sie eine Maus sehen wollen als Kind, müssen sie vor dem Mauseloch sitzen bleiben mit ihrem Papa und ganz leise sein und so lange warten, bis die rauskommt. Aber wenn sie dann rauskommt und Sie sehen, es ist eine Haselmaus, dann ist die Freude so groß und das erleben Sie nie. Diese Freude erleben Sie nie, wenn Sie mit dem Computer, mit einem Tablet oder so auf den Knopf drücken und dann kommt Ihnen das Bild der Haselmaus entgegen und Sie sehen die da irgendwo übers Tablet rennen.
Nur der Schnellste kann der Erste sein. Das weiß ja jede Sportskanone, das weiß auch jeder Schnäppchenjäger. Aber überlebt wirklich immer nur der Stärkste? Brauchen wir eigentlich diesen Konkurrenzdruck, um Großes und Besseres zu vollbringen? Neurobiologe Gerald Hüther erforscht nicht nur unser Hirn und unsere Strategien, besser und schlauer zu werden. Er schwört auch Stein und Bein zusammen klappt es definitiv besser. Ist das so? Das soll er uns mal erklären. Das macht er bestimmt auch sehr gerne. Er sitzt mir nämlich sehr auskunftsfreudig gegenüber. Guten Morgen nochmal, Gerald Hüther.
Schönen guten Morgen.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Das sagt der Volksmund. Von wegen, sagt der Hirnforscher Gerald Hüther. Er ist mein Gast heute. Herr Hüther, gibt es nicht unter Wissenschaftlern auch so einen Wettlauf um die spektakulärsten Entdeckungen und Forschungsergebnisse?
Ja, den gibt es überall. Und was dabei rauskommt, wenn man ständig versucht, sich gegenseitig voranzutreiben, das sind dann in der Wissenschaft Fachidioten, die also in einem Gebiet unglaublich viel wissen und das dann auch irgendwo immer in die Welt streuen wollen. Und in anderen Bereichen zum Beispiel Leistungssportler, die auf einem bestimmten Sektor irgendwelche wahnsinnigen Leistungen vollbringen. Das ist zwar nett, es ist auch schön, dass wir jetzt wissen, was so ein Einzelner alles so hinbringt, wenn er dazu getrieben wird durch Wettbewerb, aber das hat mit menschlicher Entwicklung und der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten relativ wenig zu tun.
Aber andererseits, Herr Hüther, ist doch unsere Gesellschaft geprägt durch diesen Wettbewerbsgedanken. Also ob das nun Fußballwettbewerbe sind, in der Schule gibt es Vorlesewettbewerbe, Malwettbewerbe, Sportwettbewerbe. Überall gibt es das doch. Wie soll man denn die Gesellschaft so ummodeln, dass das alles in ein Miteinander umgewandelt wird?
Naja, jede Gesellschaft schafft sich Bedingungen und schafft sich dann auch Bildungseinrichtungen, in denen das vorbereitet wird, was in der Gesellschaft gebraucht wird. Und wenn wir nun mal im vorigen Jahrhundert eine Wettbewerbsgesellschaft hatten und jeder der Meinung war, dass der Wettbewerb so entscheidend ist, haben wir eben auch entsprechende Schulen geschaffen. Und jetzt stellen wir langsam fest, das ist gar nicht so günstig und jetzt müssten wir das verändern. Und nun haben wir die Strukturen geschaffen und kommen aus dieser Nummer gar nicht mehr so gut raus. Wenn Sie möchten, dass Schüler lernen, wie schön das ist, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten, dann müssten sie sie ganz durcheinander mischen. Da müssen Schlaue und Kluge dabei sein, Ältere und Jüngere, Männliche und Weibliche und möglichst noch welche aus unterschiedlichen Kulturen. Und dann gibt es ganz viel voneinander zu lernen. Und dann finden Lernprozesse in einer Weise statt, wie sie im Grunde genommen bis auf die letzten 200 Jahre immer stattgefunden haben. In der gesamten Menschheitsgeschichte haben Eltern oder haben Erwachsene die Kinder unter Bedingungen großgezogen, wo die altersgemischte Gruppen gebildet haben, die sich dann in der Welt irgendwie versucht haben zurechtzufinden und wo die im Wesentlichen alle voneinander gelernt haben. Erst seit ungefähr 200 Jahren mit der Industrialisierung haben wir uns hier in unserem Kulturkreis entschlossen, den Wettbewerb ganz oben hinzuschreiben und dann entsprechend Bildungseinrichtungen zu schaffen, in denen der Wettbewerb die zentrale Rolle spielt. Und jetzt merken wir plötzlich, das bringt uns gar nicht weiter. Da kommen lauter Einzelkämpfer raus, die gar nicht mehr mit anderen zusammenarbeiten können. Und mag das sein, dass man das eine Zeit lang braucht, dass wir uns gegenseitig auch beweisen müssen, wohin der Wettbewerb führen kann in Form dieser Einzelkämpfer, die da rauskommen. Aber ein Zukunftsmodell ist das nicht.
So, ich habe schon so viel Input bekommen. Ich muss jetzt eigentlich alles erstmal sacken lassen. Aber Sie können ja natürlich das alles auch nachlesen. Mit Freude lernen ein Leben lang. So heißt nämlich das aktuelle Buch von Gerald Hüther. Zum noch besser verstehen und auch noch mehr Lust aufs Lernen bekommen. Akademie für Potenzialentfaltung. So heißt ein Projekt von Hirnforscher Gerald Hüther, der mein Gast ist heute. Was ist das für eine Akademie? Wie kann man diese Potenzialentfaltung lernen?
Wir kommen ja alle mit einem riesigen Potenzial zur Welt. Das können die Neurobiologen so schön zeigen anhand dieser riesigen Überschüsse an neuronalen Vernetzungen, die im Hirn des Kindes am Anfang des Lebens bereitgestellt werden und von denen dann ja immer nur diejenigen stabilisiert werden, die ein Kind auch in dem Lebensumfeld, in dem es heranwächst, braucht. Und das ganze Leben lang bleibt unser Hirn in einem Zustand, dass auch immer wieder neue Vernetzungen entstehen können, sodass wir also über ein unglaubliches Potenzial als Menschen verfügen, was wir in dieser Weise wohl kaum realisieren können. Und jetzt heißt die Frage, wie müssten denn unsere Erfahrungsräume aussehen oder wie müssten wir miteinander umgehen, damit wir uns gegenseitig helfen, diese wunderbaren Talente und Begabungen und dieses riesige Potenzial auch entfalten zu können. Und unter bestimmten Bedingungen sind diese Lernprozesse besonders leicht. Das ist dann, wenn ich mich von anderen Menschen gesehen fühle, wenn ich mich eingeladen, ermutigt und inspiriert fühle.
Beschreiben Sie doch mal ganz konkret, wie so eine Gemeinschaft, es gibt ja verschiedene Beispiele schon, auch was Ihre Idee, diese Akademie angeht, wie sieht so eine Gemeinschaft aus?
Bisher sind solche Gemeinschaften mehr zufällig entstanden. Also einer ist der Biohof in Pente, wo Menschen sich hingesetzt haben und haben gesagt, okay, wozu müssen wir denn hier eine Landwirtschaft machen, wo wir unsere Produkte verkaufen? Wir könnten ja auch eine Gemeinschaft bilden mit den Verbrauchern und die werden alle Mitglied unserer Genossenschaft und erwerben Anteile und dann produziert der Bauer und die Mitglieder der Genossenschaft können sich die Produkte abholen und da entsteht dann plötzlich eine gegenseitige Verantwortung für die Produkte und es entsteht ein sich selbst organisierendes System, was dann auch auf einmal gar nicht mehr so teuer ist und wo sich sehr vieles auf einmal ganz von alleine regelt. Noch ein schöneres Beispiel für so eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft ist zum Beispiel der Straßenchor in Berlin. Da hat irgendein Chorleiter Obdachlose gefragt, ob sie nicht Lust hätten zu singen. Und dann haben die miteinander gesungen und inzwischen ist das ein Chor geworden, der macht Welttourneen. Im Augenblick ist er, glaube ich, in Manila, weil die so eine riesige Ausstrahlung entwickelt haben. Und jetzt kommt der eigentliche Clou an der Geschichte. Die singen nicht nur so toll, sondern da ist auch keiner mehr obdachlos.
Helmut Schmidt hat ja mit über 95 immer noch Zeitungsartikel geschrieben. Andererseits erkennen immer mehr Menschen schon deutlich jünger ihre eigenen Kinder nicht mehr. Gerald Hüther ist mein Gast, Hirnforscher an der Uni Göttingen, Autor vieler Bücher. Warum passiert das beim einen, dass der Verstand sich verabschiedet, schon relativ früh und beim anderen nicht?
Die Mediziner oder die Gerontopsychiater, die haben dafür ja eine sehr einfache Erklärung und die heißt, es bilden sich, wenn man dann älter wird, im Hirn solche Löcher. Also degenerative Prozesse führen dazu, dass Nervenzellen untergehen und dann funktioniert das Denken nicht richtig. Das ist die Theorie, die seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren verfolgt wird. Die kommt ja auch ein bisschen so aus der Richtung, wo man noch daran geglaubt hat, dass das menschliche Hirn sich nicht mehr verändert, wenn es einmal fertig ist. Und das wird nun immer noch in der Öffentlichkeit so weitergegeben. Und die Pharmafirmen haben natürlich auch ein Interesse daran, das so aufrechtzuerhalten, weil es ihnen die Möglichkeit bietet, immer wieder nach Medikamenten zu suchen, die diese Degenerationsprozesse aufhalten. So, das ist der gegenwärtige Stand.
Ja, ja.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, das nur so zu betrachten, weil es ja auch noch einen zweiten Prozess gibt im Hirn, den man unter der bisherigen Betrachtungsweise völlig vernachlässigt hat. Und das ist die Fähigkeit, dass die Nervenzellen auch nochmal neue Fortsätze bilden können, dass die nochmal neue Kontakte machen können und dass die eigentlich in der Lage sein sollten, solche Defizite, die dadurch entstehen, dass an einer Stelle mal salopp gesagt, was wegschrumpft, das könnte an einer anderen Stelle auch wieder aufgebaut werden. Das heißt, in Wirklichkeit ist das Geschehen im Hirn ein balancierter Prozess aus Regeneration und Degeneration. Und bisher gucken wir nur auf die Degeneration und fragen nicht, ob nicht unter Umständen die Demenz auch daher rühren könnte, dass die Regeneration nicht richtig klappt. Und dann muss man fragen, wie müssten denn Bedingungen aussehen, wo das Hirn diese Regenerationsfähigkeit möglichst lange aufrechterhält. Und dann wird es ein bisschen traurig, weil das sind genau die Bedingungen, unter denen unsere älteren Menschen heutzutage und wir beide wahrscheinlich auch nicht älter werden. Also wir bräuchten eine Lebenswelt, in der uns das Altwerden auch Freude macht, wo wir noch gebraucht werden, wo wir wichtig sind, wo wir das Gefühl haben, dass das ein lebenswertes Leben ist, wo wir noch Aufgaben und Verantwortung für irgendwas übernehmen können.
Auch noch lernen können, möglicherweise.
Natürlich würden wir dann auch was lernen wollen, weil es ja auf einmal ein Leben ist, mit dem wir noch arbeiten. Und wenn ältere Menschen nicht mehr wissen, wozu sie eigentlich da sind, wo sie, um es jetzt ganz übel zu sagen, wenn sie sich überflüssig fühlen, wozu sollen denn die noch was lernen? Dann ist vielleicht so eine Demenz das Richtigste, was man entwickeln kann.
So eine innere Emigration.
So, ja.
Tietjen talkt. Fragebogen.
Meine erste Frage an Professor Gerald Hüther. Kann man Sie mit Kritik auf die Palme bringen?
Nicht mehr. Als ich noch jünger war, schon. Aber inzwischen freue ich mich eigentlich über Kritik. Weil das ist ja eine schöne Rückmeldung, dass man irgendwie falsch unterwegs ist. Oder es zeigt einem, dass man noch etwas anders machen müsste, damit es auch wirksam wird.
Wann haben Sie das letzte Mal über jemanden gedacht, das lernt der oder die nie?
Da kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch im Grunde genommen in der Lage ist, alles zu lernen, wenn es nur für ihn wichtig ist. Und dann muss ich immer eher daran zweifeln, dass es mir nicht gelungen ist, ihm das wichtig genug erscheinen zu lassen.
Mhm. Das heißt, Sie reflektieren, Sie überlegen dann eher, was kann ich anders machen, als zu denken, der andere hat vielleicht...
Ja, sicher, ja.
Ja.
Also ich traue Menschen alles zu, aber ich weiß auch, dass sie sehr leicht entmutigbar sind und genauso gut kann man sie auch ermutigen. Mhm. Und deshalb ist es immer die Frage an sich selbst, habe ich es jetzt geschafft, ihn zu ermutigen oder sie? Oder habe ich sie wieder mal mit irgendeiner Kritik oder irgendeiner Maßgabe oder irgendeiner Vorstellung oder einer Bewertung entmutigt?
Mhm.
Das passiert uns wohl ständig.
Wann haben Sie Ihre letzte Thüringer Bratwurst gegessen?
Ostersonntag auf der Rückfahrt von Jena, wo unsere große Tochter mit dem kleinen Enkelsohn lebt und wo wir gemeinsam Ostern gefeiert haben. Und dann gibt es auf dem Weg zurück hinter Eisenach einen Bratwurststand, der sogar Ostermontag auf hat.
Und so wie Sie lachen, hat sie Ihnen sehr gut geschmeckt, diese Bratwurst.
Naja, ich esse eigentlich nicht mehr so viel Fleisch, aber eine Thüringer Bratwurst geht schon noch.
Kann man schon mal, ne? Professor Gerald Hüther war mein Gast und ich finde, also im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich eine Menge gelernt in diesen 2 Stunden. Das geht Ihnen ganz bestimmt auch so. Herr Hüther, von Ihnen hätte ich gerne noch Ihren Wunsch für die kommende Woche.
Schönes Wetter, ich fahre mit meiner Frau nach Capri. Wir machen eine Blütenwanderung auf der Insel.
Oh, das ist aber eine sehr, sehr schöne Perspektive.
Mhm. Braucht man auch manchmal, selbst als Hirnforscher, dass man rauskommt aus diesem üblichen Trott.
Und beim Wandern ist es ja auch egal, ob der eine rechts rum oder der andere links rum rudert.
Manchmal auf den engeren Wegen muss man hintereinander. Und dann geht es nur noch darum, wer vorne weggeht.
Das lässt sich, das kriegen Sie hin, da bin ich mir ganz sicher. Also ich danke Ihnen sehr für diese wirklich interessanten Aussagen und Ihnen da draußen danke ich fürs Zuhören. Genießen Sie Ihren Sonntag und bitte versuchen Sie wenigstens heute mal, Ihre Umgebung nicht als Objekte, sondern als Subjekte zu sehen. Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen. Schönen Tag.
Ja, und Ihnen einen schönen Urlaub.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.